Hallo Julius.
Hallo.
Fangen wir mal ganz einfach an. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Somia und wie viele Menschen leben in dieser Region?
Also Somia ist eigentlich ein Raum, ein transnationaler Raum, den ein holländischer Anthropologe namens Willem van Schendel geprägt hat. Also der hat sich einfach 2002 darüber beschwert, dass praktisch die Sinologie, die Thaiistik, die Burma-Studies, die Indologie, dass die Themen beherrschen, aber dass die eigentlichen Bevölkerungsgruppen da in den Bergen eigentlich kaum was mit diesen Talforschungen zu tun haben. Und der hat dafür einen neuen Raum geschaffen und das Ganze Somia genannt. Und nach seiner Definition leben da ungefähr 80 bis 100 Millionen Menschen.
Du hast ja gerade schon diesen Unterschied gemacht zwischen Tal- und Bergbevölkerung. Wie wichtig ist denn die Geografie praktisch in dieser Region?
Also die Geografie ist der einzige Grund, wieso man da von Somia spricht. Also in Südostasien, also besonders in Südostasien, wird vor allem immer kulturell, politisch und wirtschaftlich zwischen der Tal- und Bergvölker unterschieden. Einfach weil die Talvölker, die prägen die Wirtschaft, die prägen die Politik und die Völker in den Bergen, die Stämme in den Bergen sind ein bisschen abgeschlossen, nehmen nicht so teil an der Globalisierung und sind in den meisten Fällen auch einfach ärmer und spielen der Politik keine Rolle.
Nun ist es ja auch so, dass diese Völker sehr unterschiedlich sind, eigentlich von ihrer Herkunft auch, weil sie aus verschiedenen sprachlichen Regionen kommen, verschiedenen kulturellen Hintergrund haben. Vereint sie trotzdem irgendetwas?
Genau, also man spricht da von einer Shatter Zone. Also dass die Somia-Völker, also man spricht von hunderten verschiedenen Ethnien mit mindestens 5 Sprachfamilien. Es ist ein ganz diverser Haufen, sag ich mal. Und was sie darin eint, das ist eben die Überlegung des Forschers James Scott, auf die wir den Artikel bezogen haben, die Einsicht darin, dass sie ihre Gesellschaft und ihre Wirtschaftssystem umgestellt haben, um einfach sich von den Talvölkern und den Königreichen, den Tälern und heutigen modernen Nationalstaaten, um sich von denen auf Distanz zu halten, haben sie ihr ganzes System umgeändert. Das darin eins ist sie auf alle Fälle.
Genau, du hast gerade schon gesagt, dass die Wirtschaft auch ein bisschen anders organisiert ist oder die Landwirtschaft auch. Wie genau leben die Leute? Wovon ernähren sie sich? Was bauen sie an? Und was spielt auch Opium für eine Rolle?
Genau, also das ist die These von James Scott jetzt wieder. Die ist zum Teil umstritten, aber der hat da verschiedene Punkte, an denen er praktisch seine These da festmacht. Zum einen ist, die meisten Somia-Völker betreiben Brandrodungsfeldbau, also anders als die Talregionen, die meistens Reiskulturen sind. Und da spielt eigentlich auch der Opiumanbau mit rein. Genau, aber das Argument von James Scott ist eben, dass die Brandrodungsfeldbau betreiben, einfach damit man, anders als bei Reiskulturen, die jedes Jahr zur selben Zeit erntbar sind, bei Brandrodungsfeldbau hat man keine Güter, die geklaut werden können, die für Staaten als Steuer eingezogen werden können, einfach weil die im Boden bleiben können und nur auf Bedarfsgründen dann geerntet werden eigentlich.
Historisch gesehen leben die Völker, die heute in dieser Somia-Region sich befinden, ja in Teilen von Ländern, wo eigentlich die Regierungen nie Interesse hatten, dorthin zu kommen oder auch vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten. Das ändert sich aber ja inzwischen. Was hat denn das für Konsequenzen, wenn da auf einmal Staaten mit reinkommen?
Mitte des 20. Jahrhunderts gehen auf alle Fälle diese staatenlosen Gebiete in Somia zurück. Einfach nur dadurch, dass zum einen die Staaten sich modernisieren, also von Monarchien zu Nationalstaaten mit festen Grenzen. Und damit geht zum einen so eine aggressive Anpassungswelle, sage ich mal. Das ist zum Teil gezwungen, zum Teil freiwillig von diesen Somia-Völkern. Zum Beispiel in Thailand, ganz krass, gab es so eine, man spricht da von einer Thaisierung, also so einer zwanghaften Assimilierung an die Leitkultur des Talvolkes. Dazu kommt dann noch, dass das Ziel, die Region perfekt für Tourismus ist und dadurch wird passt sich immer mehr die Völker zwanghaft oder eben einfach durch die Vorteile der Globalisierung an die Leitkulturen an und die verschwinden so langsam.
Autonomie ist ja etwas, was es nicht nur in Asien gibt, sondern das finden wir auch in europäischen Großstädten, in Kopenhagen zum Beispiel oder auch in deutschen Städten, dass dort vielleicht Häuser besetzt werden. Inwieweit lässt sich denn sowas vergleichen mit der Realität im tibetischen Hochland?
Also, dass sich Völker oder Bevölkerungsgruppen oder wie auch immer sich der Gesellschaft abwenden und in Gebiete fliehen, die nicht so zugänglich sind, gibt es schon immer die Theorie. Also zum Beispiel in Lateinamerika gibt es ganz oft, häufig in Afrika die Berbervölker. Aber wie man es jetzt auf westliche Räume vergleichen kann, zum Beispiel, also ich habe das ganze Kopenhagen-Beispiel im Kopf, das ist super schwer. Also das kann man eigentlich nicht machen. Einfach dadurch, dass die das Argument ist, dass die Sumia-Völker eben ihre gesamte Gesellschaft umstellen und ihre Wirtschaftssysteme umstellen. Und ich weiß jetzt nicht, wie fair man das auf die Lage da in Kopenhagen, wie man das vergleichen könnte. Also da würde ich mir sehr schwer fallen, da irgendeine Verbindung zu finden, ehrlich gesagt.
Was glaubst du denn, wie lange wird es dieses Gebiet Sumia noch geben? Und was könnte auch passieren, wenn die beteiligten Staaten weiter stärker durchgreifen?
Die Kurve geht ganz klar dahin, dass es die bald nicht mehr gibt. Aber es ist immer die Frage, wie die Staaten dann damit umgehen. Also ich zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit den USA oder Australien, wie die mit den Ureinwohnern umgegangen sind, da gab es ja auch in den 20. Jahrhundert auch eine ganz krasse Assimilierung und eine zwanghafte Assimilierung. Aber inzwischen werden immer wieder Autonomierechte gewährt. Also es ist nur die Frage, inwiefern die Staaten damit umgehen. Es ist halt man weiß nicht, wie China langfristig mit diesem umgeht, aber es deutet alles darauf hin, dass es bald die Sumia-Völker in der Form auf keinen Fall geben wird.
In Südasien gibt es hier noch die letzten Gebiete ohne staatliche Kontrolle. Mit Julius Gabele vom Katapult-Magazin haben wir über die Karte der Woche gesprochen und einen Blick auf Sumia geworfen, dem Hochland der Autonomie. Vielen Dank, Julius.
Gern geschehen.